Samstagsuni im Sommersemester 2015. Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Fünfter Vortrag. Professor Dr. Hartmut Krones. Die wahre Kultur ist links. Oder wir werden Weimar in die Luft sprengen.
Ja, ich darf auch alle herzlich begrüßen. Danke nochmal meinem Freund Günter Schnitzler für die neuerliche Einladung. Und hoffe, dass ich als Österreicher Deutschland nicht zu sehr beschmutze. Herzlichen Dank auch, Frau Resch, für die Assistenz. Sie werden sehen, sie ist stark eingesetzt. Am 11. November 1918 fand bekanntlich der Erste Weltkrieg sein Ende, nachdem Wilhelm II. Abgedankt und die deutschen Sozialdemokraten die Republik ausgerufen hatten. Zunächst regierte der sogenannte Rat der Volksbeauftragten, und am 19. Jänner 1919 wurde die Wahl zur Deutschen Nationalversammlung abgehalten, bei der erstmals auch die Frauen wahlberechtigt waren. Die Nationalversammlung trat dann am 6. Februar 19 im Weimarer Nationaltheater zusammen, um sich ganz bewusst von der berlinischen Monarchie abzusetzen und stattdessen den humanistischen sowie aufklärerischen Geist der Weimarer Klassik zu beschwören. In der Folge standen zwei Sozialdemokraten dem Deutschen Reich vor, Friedrich Ebert als Reichspräsident sowie Philipp Scheidemann als Chef der Regierung, und am 14. August 19 trat die Weimarer Verfassung in Kraft. Trotz dieser Demokratisierung war die Regierung auf die Mithilfe der alten aristokratischen, großbürgerlichen und militärischen Eliten angewiesen. Die Folgen können Sie bis heute den deutschen Illustrierten entnehmen, die nichts anderes zu tun haben, als Adeligen zu huldigen und über Prinzessinnenhochzeiten zu berichten. In Österreich hingegen wurde 1919 der Adel abgeschafft, sodass der Kaiser-Urenkel bei uns Karl Habsburg heißt, in Deutschland aber mit kaiserlicher Hoheit angesprochen, besser angehimmelt wird. Nicht zuletzt deswegen fanden sozialistische und kommunistische Kreise, dass die Weimarer Republik nicht das erstrebte Ziel der Revolution war, während die Monarchisten und Rechtsextremen den alten Hierarchien nachtrauerten. Sie konnten sich auch nicht mit den neuen Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold anfreunden, und einer von ihnen dichtete ein Schmähgedicht auf diese Flagge des Hambacher Festes 1832. Das lautete folgendermaßen: Einst war die Fahne schwarz-weiß-rot, da nahm man ihr das Weiße und wischte sich den Arsch damit, da war es schwarz-rot-scheiße. Ich habe das im Internet jetzt im Zuge von Fußballkrawallen wieder gelesen. Wie präsent die alten Kader in den führenden Kreisen waren, dokumentiert etwa in erschreckender Form das ab Juni 1932 regierende Kabinett der Barone des alten Monarchisten Franz von Papen. Sie sehen es gleich. Die Namen der in der ersten Reihe Sitzenden lauten gemäß der noch heute herrschenden monarchistischen deutschen Tradition: von Braun, von Geil, von Papen und von Neurath. Oben rechts sehen Sie von Schleicher. Nicht auf dem Bild sind von Krosigk und von Elsrübenach. In Deutschland wären das Braun, Geil, Papen, Neurath, Schleicher, Krosigk und Elsrübenach gewesen, wenn dasselbe eingetreten wäre wie in Österreich. Es kann also nicht verwundern, dass, und schon sind wir mitten in unserem Thema, die vehementesten Kritiker an Weimar linksstehende Künstler waren. Künstler, die bereits vor 1918 gegen jedwede allzu aristokratische, bürgerliche und allzu geglättete Kunst gewettert hatten. Vor allem gegen ihre an einer angeblichen Klassizität ausgerichtete Ausprägungen. Einer ihrer Wortführer war der im Alter von 14 Jahren von Wien nach Berlin übersiedelte Dadasow Raul Hausmann, der sich auf seiner Visitenkarte unter anderem Präsident der Sonne, des Mondes und der kleinen Erde Innenfläche sowie Direktor des Zirkus Dada nannte. Anfang 1919 verfasste Hausmann ein Pamphlet gegen die weimarische Lebensauffassung, in der er vor allem gegen die angeblich gesicherten Bildungsinhalte sowie gegen das Hochhalten der deutschen Klassizität zu Felde zog. Ich zitiere: Ich verkünde die dadaistische Welt. Ich verlache Wissenschaft und Kultur, diese elenden Sicherungen einer zum Tode verurteilten Gesellschaft. Was kann ich mich angehen zu wissen, wie Martin Luther aussah? Ich stelle ihn mir als dickbäuchigen kleinen Mann vor. Er sah aus wie der Volksbeauftragte Ebert. Was brauchen wir, Buddhas Reden zu lesen? Oder zu wissen, dass es im Kambrium Riesenlibellen gab, denen zu Ehren der Luftdruck größer war als heute? Ich bin nicht nur gegen den Geist des Potsdam, ich bin vor allem gegen Weimar. Ein dadaistisch gestaltetes Manifest, Sie haben es auch im Handout, kündigte für den 6. Februar 1919 eine Dada-Veranstaltung an, die als zentrales Vorhaben »Wir werden Weimar in die Luft sprengen« nannte. Unterschrieben haben unter anderem Johannes Bader, Raoul Hausmann, Tristan Tzara, George Gross, Marcel Janko, Hans Arp und Richard Hülsenbeck. Das sind die Elite der Dadaisten. Und die Zeitschrift Der Dada verbreitete Nonsenskultur mit Rechenspielereien, aber auch mit einer Verulkung der Diskussionen um den Versailler Friedensvertrag. Sie haben das im Handout Seite 2 oben links. Ich zitiere, Sie können es ganz unten lesen, wenn Sie gute Augen haben. Wenn aber Deutschland unterzeichnet, so ist es wahrscheinlich, dass es unterzeichnet, um nicht zu unterzeichnen. Es geht um den Friedensvertrag. Lloyd George meint, dass es möglich wäre, dass Clemenceau der Ansicht ist, dass Wilson glaubt, Deutschland müsse unterzeichnen, weil es nicht unterzeichnen wird können. Fühlen Sie sich an die derzeitige Griechenland-Diskussion erinnert? Ich zitiere weiter aus dem Pamphlet gegen die weimarische Lebensauffassung. Noch kläglichere Folgen als der alte Fritz zeitigten Goethe und Schiller. Die Regierung Ebert Scheidemann war eine Selbstverständlichkeit aus der dummen und habgierigen Haltlosigkeit des dichterischen Klassizismus. Dieser Klassizismus ist eine Uniform, die metrische Einkleidungsfähigkeit für Dinge, die nicht das Erleben streifen. Militärische Versfüße wechseln ab mit Arien der Güte und Menschlichkeit. Aus dem sicheren Hinterhalt, den der Besitz einer Anzahl Banknoten oder ein Pfund Butter verleiht, taucht auf das Ideal aller Schwachköpfe, Goethes zweiter Faust. Es ist schlechterdings alles darin enthalten, was nicht in Schillers Räubern vorkommt. Die Idealisierung Deutschlands schreitet demgemäß rüstig fort, der von allen Musen umtanzte Staatsbankrott aller lebendigen Eigenschaften ist unvermeidlich. Der früher so christliche Deutsche ist Goethe, Ebert, Schille, Scheidemannianer geworden. Aus seinem Verwechslungsspiel von Besitz und Nutznießung reißt ihn nur mehr der Gotthilfe, liebe Kinderschreck des Bolschewismus. Der Kommunismus ist die Bergpredigt, praktisch organisiert. Er ist eine Religion der ökonomischen Gerechtigkeit, ein schöner Wahnsinn. Der Demokrat aber ist gar nicht wahnsinnig, er möchte leben auf Heller und Pfennig. Soweit das Pamphlet gegen die weimarische Lebensauffassung. Die Kunstrichtung des Dadaismus war bereits 1915 als ganz spezieller Protest gegen das verfaulte Überlebte in der Welt entstanden, das abzudanken habe und wieder dem ursprünglichen Menschsein Platz machen müsse. Ich habe das vor einigen Jahren hier in Freiburg expliziert, Sie können das auch nachlesen in dem Wort Tonband. Und so richteten sich auch sämtliche Dada-Äußerungen gegen das Ideal einer hohen Kunst, das Adel, Kirche und Bourgeoisie aufgestellt hatten. Stattdessen beschäftigten sich die Dada-Künstler mit dem Gesamtkunstwerk Leben, fanden ihre Materialien in der Welt des Alltags und nahmen die Fotografie, den Film und insbesondere die Typografie als Mittel zur Kunstproduktion. Besonders eingängig erscheint die Einbeziehung der typografischen Möglichkeiten in der Plakatkunst verwirklicht, wie sie etwa die Ankündigungen der sogenannten März-Veranstaltungen von Kurt Schwitters und Raoul Hausmann darstellen. März mit E geschrieben heißt Kommerz minus Komm. Und Raoul Hausmanns Plakate mit Buchstabenkombinationen Offe erhabete bitte quim quie oder fünf bevetetio bequif mü, ich habe es gelernt, waren es, die Kurt Schwitters zu seiner Ursonate angeregt haben, einem Gedicht in Form einer Sonate, dessen vier Teile genau den Strukturen der vier Sonatensätze nachgebildet erscheinen. Sie haben im Handout auf Seite 1 den Beginn von erstem Satz, zweiten Satz sowie die Kadenz des Finales. Asemantische Buchstabenkombinationen nehmen die Stelle von Themen ein, durchlaufen immer neue Permutationen, werden also nach den Prinzipien der motivisch-thematischen Arbeit in der Musik variiert bzw. durchgeführt. Hören wir eine Originalaufnahme mit Kurt Schwitters selbst.
Die Sonate in Urlauten. Fünf, 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 f
Ja, wenn Sie mal nach Hannover kommen, da gibt es das Schwitters-Museum, gibt es auch diese CD. Gleichsam musikalisch geht es auch in Zweiskerzi zu, die ebenfalls eine köstliche Bürgerschreck-Mentalität verströmen. Das Nies-Scherzo und das Husten-Scherzo, das sind Nies-Gedichte und Husten-Gedichte nach musikalischen Formprinzipien. Wir hören in beide ganz kurz rein, es ist beides auf der CD im Wort Tonbuch. Wie gesagt, Sie können beides Kerze komplett auf der Begleit-CD des von Günter Schnitzler und Achim Auerhammer herausgegebenen Buches hören. Damit Sie aber auch vollständige Kunstwerke mit nach Hause nehmen können, haben Sie sowohl das Gedicht Zigarren in Ihrem Handout, Seite 1 ganz links, von oben nach unten, als auch das Gedicht Sehnsucht, Seite 2 rechts unten in Ihrem Handout. Kehren wir noch einmal zum Prinzip der musikalisierten Sprache zurück. Speziell musikalisiert erscheint vor allem die Optophonetik von Raoul Hausmann, die er ab 1918 schuf. Handout, Seite 1, Mitte links, dieses Buchstabengrafik. Hier geht es um die Gleichsetzung von Größenverhältnissen und Rhythmen der Schriftzüge mit musikalischen Vorstellungen, was eine eigentlich sensationelle Vorform moderner grafischer musikalischer Notationen darstellt. Wer glaubt, dass es sich um asemantische Zeichen handelt, der irrt. Denn hinter ihnen ist eine zutiefst politische Botschaft verborgen. Lesen Sie mit. KP, also Kommunistische Partei, Punkt, gegen, Erium, Imperium, die KP also gegen das bereits deutlich zerstörte Imperium, das vergangen ist. Periit, zweite Zeile. In der dritten und sechsten Zeile erkennen wir Zersetzungen des Re, König, Herrscher, aber auch in der dritten Zeile Tiber, eine Anspielung auf das Römische Reich, vielleicht auch schon auf den sich in Italien bildenden Faschismus. Hören wir das Gedicht, es spricht Raoul Hausmann selbst. Was Soweit Raoul Hausmann mit diesem optophonetischen Gedicht. Auch in anderen dieser Gedichte sind ganz genaue politische Anspielungen, wenn man es versteht. 1919 verfasste Hausmann dann das Manifest »Der deutsche Spießer ärgert sich«. Ein Jahr später folgte Kurt Schwitters mit seinem Aquarell »So stehen dem Spießer die Haare zu Berge«. Sie haben das im Handout, Seite 2 links unten. Auch hier ging es gegen den sogenannten Bildungsbürger, der Geist und traditionelle Bildung vorgibt, in Wirklichkeit aber nur Geld meint und in seiner kapitalistischen Gier völlig entmenschlicht ist. Als logischer Ausfluss dieser Einstellung galt Hausmann und seinen Mitstreitern das Ersetzen der menschlichen Arbeitskraft durch Maschinen und somit auch Räder, wie Sie in diesem Bild sehen, was unter anderem zu folgendem erschreckendem Satz führte: Wozu Geist haben in einer Welt, die mechanisch weiterläuft? Passt auf heute, nicht? Und der vom Kapitalismus gewünschte Mensch sah in Hausmanns Vorstellung so aus. Der Titel dieses Mitteldings zwischen Büste und Ready-Made lautet »Der Geist unserer Zeit«. Es ist ein Holzkopf und die Räder und Einfüllstutzen am Kopf lassen uns die deutlich mögliche Fremdbestimmung des Menschen durch äußere Einflüsse, Diktatoren, Kapitalisten, Systeme erkennen. Angesichts der schon erwähnten Gegnerschaft zum traditionellen Bildungsbürger kann es nicht verwundern, dass das emphatische und oft eitle Künstlertum ein Feindbild aller links eingestellten Künstler war. Hausmann dachte hier wie seine Mitstreiter Georg bzw. George Gross und John Hartfield, eigentlich Helmut Herzfeld, die sogar den Künstler, wie er sich selber bezeichnete, den Künstler Otto Kokoschka, wegen seines Ästhetizismus mit scharfen Worten anprangerten. Ich zitiere: Die Vergottung des Künstlers ist gleichbedeutend mit Selbstvergottung. Die Künstler stehen nie höher als das Milieu und die Gesellschaft derjenigen, die ihn bejahen. Denn sein kleiner Kopf produziert nicht den Inhalt seiner Schöpfungen, sondern verarbeitet wie ein Wurstkessel Fleisch das Weltbild seines Publikums. Zitat Ende. Ein besonders streitbarer Kritiker jedweder Hochkultur sowie des Establishments war der genannte Georg bzw. George Gross, der sein Feindbild im biertrinkenden, mensurschlagenden und finanznachrichtenden, lesenden, feisten Bürgern sah. Diese sogenannten Stützen der Gesellschaft stellte er so dar. Vor 1918 war Gross durch Bilder einer strikten Kriegsgegnerschaft aufgefallen, deren Inhalte er selbst in folgende Worte kleidete. Ich zitiere: Ich zeichnete Soldaten ohne Nase, Kriegskrüppel mit krebsartigen Stahlarmen, einen Obersten, der mit aufgeknöpfter Hose eine dicke Krankenschwester umarmt, einen Lazarettgehilfen, der aus einem Eimer allerlei menschliche Körperteile in eine Grube schüttet, ein Skelett in Rekrutenmontur, das auf Militärtauglichkeit untersucht wird. Zitat Ende. Als Deserteur sollte er sogar erschossen werden, wurde aber durch hohe Fürsprache dann doch gerettet. Nach 1918 wurde er immer wieder angeklagt bzw. auch verurteilt, so wegen Beleidigung der Reichswehr, wegen Angriffs auf die öffentliche Moral oder gar wegen Gotteslästerung. Die Beleidigung der Reichswehr ging bei der ersten internationalen Dada-Messe von 1920 vonstatten. Sie sehen eine schlechte Fotografie der Hauptakteure, Sie haben die auch auf Seite 2 unten rechts. Von links nach rechts Hanna Höch, Raoul Hausmann, Otto Burchardt, Johannes Bader, Wieland und Margarete Herzfelde, Otto Schmalhausen, George Gross sowie John Hartfield. Damals hängte man einen ausgestopften Soldaten mit Offiziersachselstücken und der Maske eines Schweinskopfes unter der Feldmütze an die Decke. Sie sehen es auch am Bild, aber hier haben Sie den jetzt wirklich. Preußischer Engel, wobei das ist nicht das original erhaltene, aber wir hatten in Wien vor einem Jahr eine Ausstellung Wien-Berlin in der Zwischenkriegszeit und dann hat man ihn nach den Fotografien nachgebildet. Das ist also dieser preußische Engel mit allen preußischen Utensilien. An dem Engel hing eine Tafel mit folgender Inschrift: Um dieses Kunstwerk vollkommen zu begreifen, exerziere man täglich 12 Stunden mit vollgepacktem Affen, der Affe war ein Feldtornister, und feldmarschmäßig ausgerüstet auf dem Tempelhofer Feld. Und in einer Karikaturenmappe bildete man eine verweste Soldatenleiche ab und schrieb darüber die Gesundbeter. Auch in Hanna Höchst Ader Rundschau 1919 wird die Reichswehr durch eine Phalanx kopfloser Generäle verunglimpft, links unten. Doch selbst die deutschen Frauen, die in der Nationalversammlung sollen, links oben, erfahren eine nicht gerade positive Darstellung. Eine weitere Parole macht sich über das deutsche Gemüt lustig. Schatzkammer des deutschen Gemütes entleert, lesen wir in der Mitte rechts. Und links unten bekommen die deutschen Chöre ihr Fell weg. Sänger und Sängerchöre sind für die oben genannten Feiern durch Vermittlung der Geschäftsstelle zu erfahren. Insgesamt sind solche Collagen aber auch ganz bewusst eine Darstellung der Breite des Alltagslebens in einer deutschen Stadt. Hanna Höch, deren Bild Schnitt mit dem Küchenmesser da durch die letzte Weimarer Bierbauch-Kulturepoche Deutschlands inzwischen Kultstatus besitzt, Sie finden das im Internet zigmal, das ist nicht dieses Bild, malte übrigens 1930 auch ein deutsches Mädchen, das ganz bewusst nicht dem üblichen nationalen Klischee eines deutschen Mädchens entspricht. 1923 verfasste Kurt Schwitters einen Essay, aus dem ich kurz zitiere. Krieg ist die größte Schande, die die Menschheit erlebt und erleben kann. Er ist der grandiose Ausdruck der Unbeherrschtheit der Menschen und des persönlichen oder allgemeinen Machtgedankens. Selbst Kirche und Kunst stellen sich in den Dienst des Krieges, das heißt der Partei, der sie von Staats wegen angehören. Da aber Kirche und Kunst auf beiden Seiten stehen, so segnen sie Freund und Feind. Es wäre Aufgabe der Kirche, den Krieg zu ächten und unmöglich zu machen. Kunst aber hat mit keinem außerkünstlerischen Dinge etwas zu tun, also auch nicht mit dem Krieg. Nach diesem allgemeinen Rundblick auf Antikriegsäußerungen muss auch George Gross' Angriff auf die öffentliche Moral betrachtet werden. Er wurde ja auch verurteilt wegen Unterminierung der öffentlichen Moral. Und zwar am Beispiel einer Strophe seines Gedichtes »Erster Ragtime für den Oss«. Ich lese dann gleich die Strophe vor, Sie werden es hier nicht gut lesen können. Keine Angst, ich lese nicht die ordinärste vor. Die Strophe, die ich vorlese, lautet: Die Sucki hat ein kleines Loch, gestöpselt aber wird sie doch. Das ist ein Gedränge und Geschiebe aus Liebe. Oats aus Liebe, oh, come in, old Oats. Anstoß erregten aber auch viele Grossche Gemälde und Zeichnungen. Doch stand er diesbezüglich nicht alleine da. Charlotte Behrendt-Korinth etwa, die Frau von Lovis Korinth, die ihrem Mann ziemlich nackt, von ihrem Mann ziemlich nackt gemalt wurde, erregte ungeheuren Anstoß mit einer Serie von Lithografien der Schauspielerin und Nackttänzerin Anita Berber. Anita Berber, die kokainschnupfender und hemmungslos trinkender Prototyp eines weiblichen Bohemians, von den Spießbürgern wegen ihrer Schamlosigkeit beschimpft und verachtet wurde. Wir sehen uns noch eine zweite dieser Lithografien an. Die von George Gross und Charlotte Behrendt-Korinth vertretene freizügige Moral war weit verbreitet, auch als Ausfluss gegen das Bürgertum und gegen die Kirche. Die Dadaisten vertraten überhaupt das Prinzip der freien Liebe und viele lebten auch danach. Hanna Höch etwa hatte zunächst eine 7 Jahre währende Beziehung mit dem verheirateten Raoul Hausmann. Später lebte sie mit einer holländischen Schriftstellerin zusammen. Dann heiratete sie einen 21 Jahre jüngeren Mann. Heute ruht sie in einem Berliner Ehrengrab. Die Befreiung von den bürgerlichen Normen der Sexualität war Teil der antibürgerlichen Anti-Weimar-Einstellung. So lebte etwa auch der 1929 mit dem Roman Emil und die Detektive sowie 1931 mit Pünktchen und Anton Furore machende Erich Kästner nach dieser Prämisse. Ich zitiere aus einer Biografie des Dichters. Kästner pendelte zwischen der Freundin Friedel Siebert in Berlin und der Lebensgefährtin Luise Lotte Enderle in München hin und her. Viel Zeit verbrachte er in Sanatorien. Wörtlich zitiert. Uns ist Kästner wegen seiner gesellschaftskritischen Gedichte wichtiger, die er Ende der 1920er Jahre in der Berliner Zeitschrift Montag publizierte. Eines von ihnen nimmt die Eliminierung der dritten Klasse in der Deutschen Bahn aufs Korn, denn auch in der zweiten Klasse säße man weiterhin auf Holz. Schließlich lautet es: Selbstverständlich ist der Spaß nicht billig und man muss das Eintrittsgeld erhöhen. Bitte sehr, es wäre sonst zu schön. Bitte sehr, der Deutsche ist ja willig. Teures Volk, die Lage ist geklärt. Du bestehst von nun an aus zwei Klassen. Aus der einen, die gepolstert fährt, und zum anderen aus den Massen, die sich weiterhin verholzen lassen. Andere kritische Gedichte Kästners gelten zum Beispiel Preisabsprachen von Konzernen, gegen die der Staat mit Steuergeld der armen Leute prozessiert, aber ohne Erfolg. Die Kugellager zum Beispiel werden deswegen viel teurer. Erinnert auch an heute, nicht? Der Schluss des Gedichtes lautet: Und das hat mit ihrem Betriebe die deutsche Justiz getan. Andere Dichter blickten auf Kriegserlebnisse zurück und warnten gleichzeitig vor dem drohenden neuen Krieg, wie Erich Maria Remarque mit dem Roman Im Westen nichts Neues. Andere geißelten das soziale Elend oder die Probleme des täglichen Lebens, wie Hans Fallada in dem Roman Kleiner Mann, was nun? Weniger kritische Köpfe wie Thomas Mann, der schon den Ersten Weltkrieg bejaht hatte, hegten hingegen Sympathie für die Weimarer Republik und traten öffentlich für sie ein. Mann, Thomas Mann, verstand sich geradezu als Dichter des Bürgertums und stand somit in deutlichem Gegensatz zu seinem Bruder Heinrich, der beißende Satiren auf die bürgerliche Scheinmoral verfasste. Gegner des Nationalsozialismus waren dann allerdings beide, was sie ja auch zur Emigration zwang. Den Unwillen sowohl der Bürger als dann vor allem der Nationalsozialisten zogen sich auch Joachim Ringelnatz und Karl Zuckmeier zu. Ringelnatz, wegen seiner 1920 erschienenen Gedichtsammlung Kuttel Daddeldu, auf Seite 1 rechts unten haben Sie das Buch abgebildet, die den hier jetzt oben abgebildeten Seemann beschreibt, der jederzeit gewaltbereit ist, obszönen Augenblicksgelüsten nachgibt und ständiger Bordellgast ist. Zuckmeier hingegen wurde angegriffen wegen der Komödie Der Hauptmann von Köpenick und ihrer antimilitaristischen Tendenz. Zudem bezog Zuckmeier öffentlich Stellung gegen das Regime, das bereits 1933 seine Werke mit Verbot belegte. Im selben Jahr erteilten die Nazis auch Ringelnatz Auftrittsverbot. Ringelnatz starb dann ein Jahr später. Dasselbe widerfuhr natürlich allen Mitgliedern des 1928 gegründeten KPD-nahen Literaturzeitschrift, des 1928 gegründeten Bundesproletarisch-Revolutionärer Schriftsteller Deutschlands, die die Literaturzeitschrift Die Linkskurve herausgab. Diesem Bund gehörten unter anderem Bert Brecht, Johannes R. Becher, Anna Segers, Friedrich Wolf oder Theodor Plivier an. Wichtige sozialkritische Werke wurden hier die Erzählung Aufstand der Fischer von Santa Barbara von Anna Segers oder der Roman Der Kaiser ging, die Generäle blieben von Theodor Plivier. Auf Bert Brecht werden wir noch im Zusammenhang mit der Musik zurückkommen. Man kann es kaum glauben, doch wir begegnen in jenen Weimarer Jahren auch immer wieder einer Verherrlichung von Krieg und Heldentum. So pries Ernst Jünger in seinem Kriegstagebuch In Stahlgewittern das Soldatentum als wahre Berufung des Mannes. Oswald Spenglers geschichtsphilosophisches Werk Der Untergang des Abendlandes sah die Kulturen als höchste Lebewesen, zwischen denen es immer nur um den Triumph des Willens zur Macht gegangen sei. Und Hans Grimms Roman Volk ohne Raum leistete schon durch seinen Titel dem nationalsozialistischen Gedankengut Vorschub. Gerhard Hauptmann schließlich, der ebenfalls als Kriegsfreund hervorgetreten war, unterzeichnete im März 1933 eine Loyalitätserklärung der Deutschen Akademie der Dichtung, Loyalität für das nationalsozialistische Regime, wenngleich er persönlich doch eher unpolitisch blieb. Übrigens hatte die NSDAP bereits 1928 einen Kampfbund für deutsche Kultur gegründet, die eine Rückbesinnung auf deutsche Klassik Heimatkunst und Volksmusik forderte. Nicht vergessen soll sein, dass auch der Ende 1920er Jahre aufstrebende Tonfilm der nationalsozialistischen Ideologie mit vielen Produkten in die Hand spielte. Sowohl das Flötenkonzert von Sanssouci als auch Barbarina, die Tänzerin von Sanssouci, verherrlichten am Beispiel des hinkenden Kriegsverbrechers Friedrich II. Den Krieg und die Diktatur. Und der U-Boot-Film Morgenrot feierte am Beispiel einer Episode aus dem Ersten Weltkrieg den soldatischen Heldentod als Dienst am Vaterland. Blicken wir noch einmal in die Kunstszene. Trotz aller Bemühungen um Demokratisierung oder auch nur um eine Öffnung, blieben in offiziellen Vereinigungen der Akademismus ungebrochen. Mitglieder der Akademien wurden nur Traditionalisten, die junge Generation blieb weitgehend ausgeschlossen. Der später in Auschwitz ermordete Felix Nussbaum goss das in ein Gemälde, Der tolle Platz. Dieses Gemälde, in dem die talarbehängten Professoren in die von Engeln umflorte Berliner Akademie der Künste einziehen, während den Vertretern der Avantgarde der Eintritt verwehrt wird, weil ihre Bilder soziales Elend oder unverhüllte Sexualität in den Blick nehmen. Sogar der als Maler religiöser Themen zunächst durchaus erfolgreiche Albert Birkle erntete später Missfallen, weil er sich sozialkritischen Sujets verschrieb. So sieht man in seinem Bild Kurfürstendamm hinter der aufgeputzten Dame der Gesellschaft deutlich das Elend der kleinen Leute, fern von jeder Klassizität. Den hohen akademischen Vertretern ging diese Klassizität auch bei der 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründeten Kunstschule namens Bauhaus ab, dessen Ateliergebäude 1911 nach den Entwürfen von Henry van de Velde für die Vorgängeranstalt, die Herzoglich-Sächsische Hochschule für Bildende Kunst, fertiggestellt worden war. Das ist dieses Gebäude. Das Bauhaus wollte das Kunsthandwerk wiederbeleben und stand so in Gegnerschaft zur Ästhetik des Historismus mit seiner überbordenden Ornamentik. Bildende, angewandte und darstellende Kunst wurden gleichermaßen gepflegt. Die moderne Architektur brach zu einem Höhepunkt ihrer Entwicklung auf. Sie zeichnete sich durch schlichte, funktionale Formen aus Stahl, Beton und großen Glasflächen aus. Aber auch moderne, funktionale Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände sowie eine neusachliche Mode wurden von den Brauhauskünstlern kreiert. Sie befreite die Frauen von Dutt, Korsett und fußlangen Röcken, die Männer von Stehkragen, gestärkter Hemdbrust und Bart. Die Lehrer in den Werkstätten des Bauhauses, Sie sehen das auch Seite 1 unten Mitte, wurden Formmeister und Werkmeister genannt. Zu ihnen zählten neben Gropius unter anderem Lionel Feininger, Johannes Itten, Paul Klee, Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer. Politische Pressionen machten dann 1925 den Umzug von Weimar nach Dessau notwendig. 1932 setzte die NSDAP die Schließung durch. Danach existierte das Bauhaus noch ein Jahr als private Einrichtung in Berlin, bis auch dort die Nazis herrschten. Die vom Bauhaus vertretene, vielen allzu links erscheinende Antiromantik stellt auch eine Parallele zur sogenannten neuen Sachlichkeit dar, welcher Begriff auf eine Ausstellung moderner Malerei 1925 in Mannheim zurückgeht. Künstler wie Max Beckmann, George Gross oder Otto Dix präsentierten dort vor allem gegenständliche Malerei mit alltäglichen Themen. Und diese neue Sachlichkeit war, gepaart mit deutlich antibürgerlicher Tendenz, auch in der Musikszene der Weimarer Republik präsent. Ich zitiere aus dem Vorwort zu einer Klaviersuite, die aus der Feder des allgemein eher nicht als linker Komponist angesehenen Paul Hindemith stammt. Nimm keine Rücksicht auf das, was du in der Klavierschule gelernt hast. Überlege nicht, ob du den Ton Dis mit dem vierten oder mit dem sechsten Finger anschlagen musst. Spiele das Stück sehr wild, aber stets sehr stramm im Rhythmus wie eine Maschine. Betrachte das Klavier als interessante Art Schlagzeug und handle dementsprechend. Sehr modern, nicht? Mit solchen und ähnlichen Gebrauchsanweisungen schockierte der junge Hindemith, der übrigens auch im Bauhaus Vorlesungen hielt, seine Umwelt. Und auch sonst gefiel er sich in der Rolle des Bürgerschrecks sowie des ironischen Karikaturisten. Er nahm Anregungen der Unterhaltungsmusik und des Jazz auf, verwob Schlager in seine Werke, verspottete mit beißender Ironie die romantische Oper samt ihren Klischees. Etwa als er in dem Stück Das Nuschnuschi, einem Spiel für burmanische Marionetten, Eunuchen eine Art Choralfuge mit allem Komfort ausführen ließ. Und das Repertorium für Militärmusik namens Minimax weist unter anderem folgende Sätze auf. Die Ouvertüre zu Wasserdichter und Vogelbauer, dann ein Charakterstück für zwei Piccoloflöten von zwei Violinen im Flageolett gespielt, mit der Überschrift Die beiden lustigen Mistfinken, sowie den Marsch Alte Karbonaden. Unter dem Aspekt dieser kritischen Haltung ist auch Hindemiths Neoklassizismus zu sehen, der ursprünglich keineswegs die Bewahrung der Tradition zum Ziel hatte, sondern aus der Opposition gegen die Spätromantik entstand und so durchaus Parallelen mit der Antiromantik der Wiener Schule um Arnold Schönberg besitzt. Vorbild war hier vor allem Johann Sebastian Bach und sein von handwerklicher Meisterschaft getragenes Musikantentum. Neben seinem Minimax schrieb Hindemith noch eine Reihe weiterer parodistischer Arbeiten, die politische Gegebenheiten aufs Korn nahmen oder das Musikleben von seiner heitersten Seite sahen. Zu ihnen zum Beispiel die Musik zum Genossenschaftsfest Einfuhrmesse in Timbuktu. Weiters der mit Unmusikelementen arbeitende Gouda Emmental Marsch. Oder schließlich die Ouvertüre zum Fliegenden Holländer, wie sie eine schlechte Kurkapelle morgens um 7 am Brunnen vom Blatt spielt. Für Streichquartett. Ein mit vielen ernsten Anspielungen garnierter Ulk. Hatte Hindemith doch selber in etlichen Kurkapellen mitgespielt und erlebt, wie sich lustlos übermüdete Musiker verbissen routiniert durch eine Partitur hindurchquälen. Schlechte Intonationen, falsche Einsätze oder das Abdriften in ein anderes Stück stören sie nicht. Am Ende finden sie zu einem grandiosen Abschluss. Wir wollen kurz hineinhören. In den frühen 1920er Jahren schrieb Hindemith eine Reihe von Konzertmusiken für kammermusikalische Besetzungen, die er einfach Kammermusiken nannte. In der 1921 entstandenen Kammermusik Nummer 1 für 12 Soloinstrumente etwa findet sich das berühmt-berüchtigte Finale 1921, in dem Bausteine von damals allgemein bekannten Hits als Foxtrot-Parodie Aufnahme fanden und für jazzoide Wirkungen sorgen. Hindemith erteilte hier dem damals üblichen romantischen oder expressionistischen Mustern durch Anklänge an Unterhaltungsmusik-Genres eine deutliche Absage. Musik Nicht nur Bürgerschreck, sondern ein wirklicher Linker war hingegen der Wiener Schönberg-Schüler Hans Eisler, der 1925 nach Berlin übersiedelte. In Wien bereits hatte er Arbeiterchöre geleitet. In Berlin trat er dann mit politisch und ideologisch engagierten Kompositionen hervor, die der Sache des Marxismus gewidmet waren. Daneben trugen ihm aber auch Erfolge bei prominenten nationalen und internationalen Festivals einen hochgeachteten Namen als E-Komponist ein, und auch als Schöpfer von Musik für Bühnenwerke und Film wurde er sehr bald einem überaus breiten Publikum bekannt. Wohl die größten musikhistorischen Verdienste besitzt Eisler allerdings als Schöpfer des deutschen revolutionären Massenliedes. Hören wir ein solches, das sehr bald auf Schallplatte verewigte Solidaritätslied aus dem Film »Coole Wampe«, einem Film, der nach außen hin der Idee des Arbeitersports huldigt, vor allem aber die triste Lebenssituation der Arbeiter zeigt. Wir hören Eislers Freund Ernst Busch, Eisler dirigiert selber, die Aufnahme ist 1931 gemacht.
Eine Wohnung nennt und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenend.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und Vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Erstens sind hier nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag.
Vorwärts und nicht vergessen.
1930 hatte Eislers Zusammenarbeit mit dem Dichter Bertolt Brecht begonnen, die vor allem auf dem Willen basierte, dem bürgerlichen Theater Formen entgegenzusetzen, die unterprivilegierte Schichten wie die Arbeiterschaft erreichen konnten. Wichtig für dieses Anliegen war das Konzept des Lehrstücks, das 1929 bei den Kammermusiktagen von Baden-Baden seine ersten Realisationen gefunden hatte. Ein solches Lehrstück ist die Maßnahme, ein 1930 geschaffenes Werk, in dem ein junger Genosse der eigenen Hinrichtung zustimmt, um die ansonsten totgeweihte Gemeinschaft zu retten. Dabei wurden die Parteimitglieder als kommunistische Theoretiker gezeichnet, die ihre Ideologie ohne Rücksicht auf einzelne Menschen durchsetzen wollten, während der junge Genosse das Vorhaben durch sein Mitleid mit den einzelnen Menschen immer wieder in Gefahr bringt. Also gar nicht so kritiklos das Ganze. Interessant ist, dass sowohl die Weimarer als auch die Nazis das Stück als gefährliche kommunistische Hetze verstanden, obwohl doch sowohl das Christentum als auch die Soldatenherrlichkeit auf der Ideologie des Menschenopfers basieren. Christus opferte sich für die Menschheit, sogar nur wegen eines Apfels. Und die Soldaten sollten doch Deutschland den Tod als kleinste Tat weihen. Was ist daran Hetze? Hören wir das Lied des Kapitalisten, der nicht nur nicht weiß, was Baumwolle ist, sondern nicht einmal weiß, was ein Mensch ist, sondern nur den Preis des Menschen für die Industrie kennt.
Was ist eigentlich Baumwolle?
Weiß ich, was eine Baumwolle ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was eine Baumwolle ist. Ich kenne nur ihren Preis. Zu viel fressen, dadurch wird der Mensch teurer. Um das Fressen zu schaffen, braucht man Menschen. Die Köche machen es billiger, aber die Esser machen es teurer. Es gibt überhaupt zu wenig Menschen.
Was ist eigentlich ein Mensch?
Weiß ich, was ein Mensch ist? Weiß ich, wer das weiß? Ich weiß nicht, was ein Mensch ist. Ich kenne nur seinen Preis.
Sehr modern. Auch Kurt Weill schuf nach einigen Jahren der Zusammenarbeit mit Georg Kaiser etliche Werke gemeinsam mit Bert Brecht. Das populärste und wohl auch wichtigste gemeinsame Produkt wurde die Drei-Goschen-Oper, doch auch Songspiel und Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, das Lehrstück der Ja-Sager oder das Ballett Die Sieben Todsünden oder das Berliner Requiem sind über Brecht-Texte gearbeitet. Weils große Musikgeschichte-Neuerung war die Schaffung des Songs, der Elemente der alten Moritat und des Bänkelgesangs mit Elementen der modernen Musik und des Jazz verschmolz, dadurch aktualisierte und vornehmlich zu scharfer, beißender Gesellschaftskritik im Sinne der linksorientierten Berliner Novembergruppe verwendete. Die 1928 entstandene Drei-Groschen-Oper stellt zudem eine Erneuerung der altenglischen Beggars-Opera dar und ebenso wie jene im puritanischen England des Jahres 1728, so erregte Weils Werk 200 Jahre später die Gemüter der sogenannten vornehmen Gesellschaft. Der ausschließlich unter Dieben, Bettlern und Dirnen spielenden Handlung fügte Weil eine adäquate Musik hinzu, deren gewollter Primitivismus von höchster Künstlerschaft zeugt. Wir hören die Moritat von Mecki Messer, es singt Bert Brecht selbst.
Der Heide, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mechizer hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag.
Immer schade, aber... Die Musik wird nicht anders. Die Uraufführung wurde einer der größten Erfolge der Theatergeschichte. Die Dreier-Groschen-Oper wurde in Berlin nahezu ein Jahr gespielt und durchlief dann nahezu alle wichtigen deutschsprachigen Bühnen, von denen sie erst 1933 verschwand. Der Völkische Beobachter hatte allerdings bereits nach der Uraufführung geschrieben, ich zitiere, der in irgendeinem Winkel jeder Großstadt besonders konzentrierte Drecksumpf kann für die Kinoromantik der Klettermaxe-Kultur geradezu noch gut genug sein und ist im Übrigen aber wirklich nur eine Angelegenheit des polizeilichen Straßenreinigungsverfahrens. Soweit der Völkische Beobachter. Wir hören deswegen die Zuhälterballade.
Einer Zeit, die jetzt vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war.
Ein Jahr vor der Dreigroschenoper, 1927, hatte Weil für die Festwochen neuer Musik Baden-Baden, Sie sehen, die Gegend hier ist sehr modern gewesen, über Bert Brecht Texte das Mahagoni-Songspiel geschrieben. Und aus diesem Songspiel entstand drei Jahre später die abendfüllende Oper Aufstieg und Stadt der Fall Mahagoni, in der die männliche Hauptperson schließlich zum Tode verurteilt wird, weil sie ihren Whisky nicht bezahlen kann. Hören wir Weils aus Wien-Penzing stammende Gattin Lotte Lenja.
Oh, show us the way to the next whiskey bar.
Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
Oh, we must find the next whiskey bar. Oh, if we don't find the next whiskey bar,
I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey on the
Anstoß erregte in den späten 1920er Jahren auch Ernst Krenek, oder wie wir in Wien immer noch sagen, Ernst Krenek, mit seiner Jazzoper Johnny spielt auf. Vor allem bei den Nazis, weil die Titelfigur ein Negermusiker war, der noch dazu ein Verhältnis mit einem weißen Stubenmädchen hatte. In den USA musste Johnny übrigens deswegen zum als Neger geschminkten Weißen mutieren. Die USA ist jenes Land, was den Deutschen Rassismus vorwirft, wissen Sie. Von den Nazis aus unterschiedlichen Gründen angefeindet wurden auch Walter Braunfels, Paul Dessau, Karl Amadeus Hartmann sowie natürlich die österreichischen Neutöner Arnold Schönberg, Egon Welles und Alexander Zemlinski. Während sich Richard Strauss und Hans Pitzner mit ästhetisierenden oder pseudoklassischen Themen sowie mit traditioneller Musik einschmeicheln konnten. Strauss wurde 1930 bekanntlich Präsident der Nazi-Reichsmusikkammer und huldigte in seinen Liedern Goebbels, Hitler sowie noch 1943 seinem von Gott gesandten lieben Freund, dem Gauleiter von Polen Hans Frank, der als Judenschlächter von Krakau in die Geschichte einging. Und Pitzner wurde immerhin Reichskultursenator. In den späten Weimarer Jahren 1930 fanden in Berlin Festtage für zeitgenössische Musik statt, bei denen ein in Berlin lebender Wiener Ernst Toch einen Sprechchor zur Aufführung brachte, der heute leider zumeist als Ulk missverstanden wird. Sie haben aus der Seite 1 links unten auch einen Teil, der aber in seinem vermeintlichen Nonsenstext eine zutiefst politische Botschaft einbaut. Die Fuge aus der Geografie. Text, Ratibor und der Fluss Mississippi, Sie können es auf der ersten Zeile Ihres Partiturausschnitts auch lesen, aber es ist hier auch der Beginn abgebildet.
Ratibor und der Fluss Mississippi und die Stadt Honolulu und der See Titicaca. Der Popocatépetl liegt nicht in Kanada, sondern in Mexiko, Mexiko, Mexiko.
Ratibor! Der Fluss Mississippi und die Stadt Honolulu und der See Titicaca. Der Popocatépetl liegt in Kanada, sondern in Mexiko, Mexiko, Mexiko.
Ratibor!
Und der Fluss Mississippi und die Stadt Honolulu und der See Titicaca. Der Popocatépetl liegt in Kanada, sondern in Mexiko, Mexiko, Mexiko.
Ratibor!
Jeder bessere Schulchor macht das und sie wissen nicht, was sie tun. Beginnt das Werk doch mit dem Anfangsruf Ratibor. Das ist der Name einer schlesischen, damals zu Deutschland gehörenden Stadt, in der es 1930 angesichts der dort wohnenden polnischen Minderheit immer wieder Konflikte gab. Der Anfangsruf Ratibor war somit semantisch eindeutig besetzt, als Synonym für die fallweise Unterdrückung anderer Ethnien. Auch die meisten nachfolgenden geografischen Begriffe wie Mississippi, Honolulu oder Popocatépetl gemahnen deutlich an die Unterdrückung oder Ausrottung von Minderheiten oder gar der gesamten Urbevölkerung. Dagegen gestellt wird dann die Heimat der Demokratie, Athen. Sehr modern. Und in der späteren englischen Version ist der geografische Beginn dann geändert auf Trinidad. Ebenfalls unter diesem Aspekt gab es doch in den 1940er Jahren in Trinidad ernste Auseinandersetzungen zwischen der weißen und der schwarzen eingeschleppten Bevölkerung. Rechtsextreme Kreise verstanden die Ratibor-Anspielung wahrscheinlich und protestierten lautstark und handgreiflich gegen diese entartete Kunst. Und auch die normale konservative Kritik wetterte vehement gegen diese neue und ach so unernste künstlerische Tätigkeit. Und selbst bei ihnen hing das Verdikt einer entarteten Kunst in der Luft, das wenige Jahre später tatsächlich ausgesprochen wurde. Dieses Verdikt galt aber auch vielen Künstlern der sogenannten U-Musik, teils weil sie jüdischer Abstammung oder jüdisch versippt, wie das hieß, waren, teils weil ihre Lieder nicht den deutschen Idealen von Vaterland, Soldatentum oder konservativem Familienbild entsprachen. Alle diese Ideale wurden aber auch schon von der offiziellen Politik der Weimarer Republik hochgehalten und so erfuhr die große Popularität des Jazz, des Schlagers, der amerikanischen Tänze, Jimmy oder Charleston, oder auch der viel nach Deutschland gelangenden amerikanischen Filme immer eine Anfeindung durch konservative oder rechtsextreme Kreise. Typisch hierfür war auch das Schicksal der 6 Comedian Harmonists, die sich 1935 trennen mussten, weil 3 ihrer Mitglieder nicht Arier waren. Einer ihrer größten Hits war Das ist die Liebe der Matrosen 1931.
Schatz, ist mein Herz genannt der Platz. Es blühen an allen Küsten Rosen und für jede gibt es tausendfach Ersatz. Jawohl, man kann so süß im Hafen schlafen, doch heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrosen, von dem kleinsten und gemeinsten Mann bis rauf zum Kapitän.
Dieses Beispiel einer unbeschwerten Unterhaltungsmusik darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, in welch wirtschaftlicher Not sich viele Menschen befanden, da sie arbeitslos ausgesteuert waren, sehr oft durch Maschinen ersetzt. Der Turbokapitalismus feierte damals seine erste Erfolgswelle. Und so wollen wir unseren Rundblick mit dem Lied der Arbeitslosen beenden, das Hans Eisler 1929 über einen Text von Robert Winterfeld, alias David Weber, verfasste. Selbst im Jenseits, in das der Arbeitslose bald eingehen wird, weil er verhungert, wird er sich wohl noch zum Stempeln anstellen müssen. Er war ein Opfer der Rationalisierung. Kennen Sie das Wort? Es ist auch heute noch das Glaubensbekenntnis des Kapitalismus. Wir hören wieder Ernst Busch, es dirigiert Hans Eisler.
Keinen Sechser in der Tasche, bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kledage kiekt die Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt gänzlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt. Wird kein Augenass, keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die Lage sieht sehr flau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus hast du noch Kredit. Stellst du dir zum Stempeln an, wird das Elend nicht behoben. Wer hat dir, du armer Mann, abgebaut, so hoch da droben?
Ein Schlusswort ist eigentlich nicht mehr notwendig. Weimar ist auch heute, beziehungsweise heute, wieder mitten unter uns. Und das erst recht nach dem Mauerfall. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus